So, ich hatte versprochen mit Römer 11, Vers 36 noch das Ende von der letzten Stunde hier mit reinzunehmen. Das passt auch gut, ist ja alles ein Text. Auch für das Verständnis des letzten Verses von heute Nachmittag. Es ist ja die letzte anstrengende Stunde, danach dürft ihr was fragen. Und wo es dann heißt, wo es ums äonische Leben geht, das müssen wir ja nochmal klären. Was ist äonisches Leben oder ewiges Leben? Und in Römer 11, 36, das war ja der Höhepunkt der ersten Stunde dann, zu dem Gedanken von Vers 15, dass da irgendwie wie viel mehr geschieht. Wir haben ja gesagt, in dem Christus geschieht, sagt Paulus, viel mehr als in dem Adam. Es ist so wie bei Adam, aber bei Christus ist es noch viel mehr. Und dieses wie viel mehr kann man gut erklären mit Römer 11, 36. Weil da steht ja der ganze Heilsplan Gottes in einem einzigen Vers. Weil in Römer 11, 36 heißt es, denn aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist das All. Ich habe jetzt wörtlich gelesen am Grundtext. In den Übersetzungen steht das natürlich etwas anders. Aus ihm, durch ihn, hinein und zu ihm hin sind alle Dinge, könnte da stehen, bei Elberfelder. Also aus ihm, wer ist denn das? Durch ihn und hinein in ihn. Gott in Christus, hier kannst du beides sehen, ist das ganze All. Wenn wir das glauben, was hier steht, und wenn wir das zu Ende denken, was heißt denn das dann? Das heißt doch, wie wir heute Morgen schon gesagt haben, aus Gott ist ja nur der Christus gekommen. Aus dem Christus das ganze All, die ganze Schöpfung. Wenn das wieder hinein muss in den Christus und der Christus wieder hinein muss in Gott, wie das dieser Vers hier zum Ausdruck bringt, und noch einige andere, die dazugehören würden, ist aber wie gesagt ein extra Thema, dann muss doch was passiert sein, dann muss doch die gesamte Schöpfung, das gesamte All wieder göttlich Licht und Liebe sein, weil in Gott ist keine Finsternis, in Gott ist nichts Böses, in Gott ist eben göttliches Licht, göttliche Liebe, da ist alles in Ordnung. Wir lesen irgendwo in dem Psalm, ich glaube 139 ist es, wenn Finsternis zu dir käme, müsste sie Licht werden. Also das steht schon im Alten Testament, dass Finsternis in der Gottesgegenwart Licht werden muss, weil da hat keine Finsternis Bestand. Wenn also das ganze All wieder in Gott hineinkommt, nach Römer 11, 36, müsste es ja wiederhergestellt sein und zu Licht geworden sein. Das dürfen wir glauben, weil das steht so geschrieben. Und wenn das da steht, glaube ich das. Es gab mal einen Bruder, der hieß Arthur Muhl, der hat gesagt, ich bin so dumm und glaube alles, was geschrieben steht. Und so einer bin ich auch. Wenn also Gott alles wieder in sich hineinholt, egal wie du dir das vorstellen machst, ich kann das nicht sagen, wie das geht, es steht aber so geschrieben, dann muss es auch göttlich Licht und Liebe werden. Und das ist ja genau das, was Paulus hier in Römer 5 auch predigt. Er sagt, so wie in dem Adam alles verdorben wurde, so wird in dem Christus alles wieder in Ordnung gebracht. Das ist die Botschaft von Römer Kapitel 5. Da schließt sich eine endlose Gerichtsstrafe von selber aus. Die kann nicht endlos sein. Und die Frage war auch in der Pause, wenn es ein ewiges Leben gibt, muss es auch eine ewige Hölle geben. Ist ja das Argument derer, die dagegen sind, dass Gott alles in Ordnung bringt. Da müssen wir nämlich mal klären, und das machen wir beim letzten Vers, vor der Fragestunde, was ist denn eigentlich das sogenannte ewige Leben? Ist denn das wirklich ewig im Sinne des Wortes endlos? Und dann werden wir merken, dass hier ein Denkfehler vorliegt. Die Schrift lehrt nämlich was ganz anderes. So, das war die Überleitung zum Vers 16. Jetzt will ich die Verse von 16 bis 21 lesen, Römer Kapitel 5, weil über die wollen wir jetzt in der Stunde sprechen, bevor wir dann zur Fragestunde kommen. Nach der nächsten Kaffeepause ist das, glaube ich. Ne? Gut, also Römer 5 ab Vers 16. Wir sind noch in dem Nebensatz jetzt, in Vers 16 und 17. Und ab 18 kommt er wieder zum Thema von Vers 12 zurück. Also ab 16 heißt es, und mit der Schenkgabe ist es nicht so, wie durch den einen, der verfehlte. Denn das Urteil war aus einem hinein in Verurteilung. Die Gnadengabe aber ist aus vielen Übertretungen hinein in Rechtgemäßes. Wir erklären das noch, das klingt sehr fremd, ich drücke es mal höflich aus. Ne? Denn wenn in der Übertretung des einen, er redet von Adam, der Tod durch den einen regiert, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Schenkgabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben regieren durch den einen, Jesus Christus. So, jetzt Anschluss an Vers 12. So wie es daher nun durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Verfehler gesetzt wurden, also werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte gesetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinein, auf das die Übertretung zunehme. Wo aber die Verfehlung zugenommen hat, ist die Gnade überfließend, das Wort erkläre ich noch, geworden. Auf das, so wie die Verfehlung in dem Tod regiert, also auch die Gnade regiert durch Gerechtigkeit hinein in äonisches Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das sind gewaltige Worte wieder, die uns da entgegenstehen. Und ihr werdet schon merken, dass da eine Stunde eigentlich gar nicht reicht, um das ausgiebig zu erklären. Aber wir probieren das trotzdem, weil wir können ja keine 4 Wochen hierbleiben. Also müssen wir das jetzt irgendwie in der einen Stunde regeln. Ich mache es wieder, versuche es wieder einfach zu machen und langsam. Und wenn jemand was fragen will, was brennt, dann frage gleich. Ne? Wir können das auch gleich klären. Und wenn das Zeit hat bis nachher, in einer Stunde, können wir dann auch ausgiebig drüber reden. Also die Schenkgabe, sagt Paulus hier, nämlich das, was in Christus passiert, ist nicht so wie durch den einen, der Verfehlte. Denn das Urteil war aus einem hinein in Verurteilung. Die Gnadengabe ist aus vielen Übertretungen hinein in rechtgemäßes. Das klingt etwas verwirrend. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Er sagt also, obwohl bei dem Adam, bei dem Christus es eine Typologie gibt, dass bei dem Adam, oder wie es in dem Adam geschah, auch in dem Christus es geschieht, nur eben im Positiven viel mehr. Jetzt sagt er aber, es ist nicht so. Jetzt sagst du plötzlich, ja Paulus, was denn nur? Entweder ist es so oder es ist nicht so. Was ist denn jetzt nicht so? Ja, nicht so ist Folgendes. Es gab einen Übertreter, nämlich Adam. Es gab einen Verfehler, einen Sünder, das war der Adam. Daraus resultierten, dass viele Verfehler, nämlich alle die, so viele Sünder, die von Adam abstammen, vom Tod regiert wurden. Also die vielen, die jetzt Sünder waren, sind von einem, dem Tod regiert worden. Jetzt hat Jesus das umgedreht. Jetzt hat Jesus, der eine, die rechtsgemäße Grundlage gelegt, dass die vielen, die vorher vom Tod regiert worden sind, von einem Tod wurden die vielen regiert. Jetzt hat er das umgedreht, dass die vielen im Leben regieren. Jeder Einzelne ist jetzt ein König im Leben in Christus. Das ist das, was er hier sagen will. Also es ist nicht so, wenn es ums Regieren geht. Vorher waren sie Regierte, jetzt regieren sie selber. Das ist der Unterschied zwischen Adam und Christus. Also so wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle leben. Aber es ist nicht so, dass sie bei Adam alle vom Tod regiert werden. Und jetzt bei Jesus vom Leben, nee, sie regieren sogar selber. Also sie sind noch in ihrer Stellung erhöht worden, jeder Einzelne als Regierender im Leben. Das ist die Aussage von diesem Vers. Und da sehen wir wieder, dass auch das wie viel mehr, von dem Paulus redet, in der Tat Wirklichkeit geworden ist. Und interessant ist ja, dass wir auch im Alten Testament Ansätze dafür finden und Jesus selber uns einen Hinweis gibt, als er in die Synagoge kam, in Lukas Kapitel 4 ist das ja aufgezeichnet, und man ihm die Rolle Jesajas reichte, hat er doch daraus vorgelesen, aus Jesaja 61. Und da hat er gelesen, ihr kennt das sicher aus euren Bibelstunden, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, zu schlagen, in Freiheit hinzusenden, auszurufen, das angenehme Jahr des Herrn. Und da rollt er die Rolle zu. Da gibt er sie zurück. Danach kommt noch das Gericht und alles. Das liest er nicht mit vor. Er hört also auf mit Lesen an dieser Stelle. Und was sagt er anschließend? Lukas 4, Vers 21, Lukas 4, Vers 21. Ihr wisst das, ja, ich höre es. Heute hat sich das vor euren Ohren erfüllt, sagt er da. Also, es bleibt nicht so, wie es bisher war. Jesus nimmt Jesaja und sagt, es bleibt nicht so, wie es bisher war. Die Blinden werden sehen, die Gefangenen werden frei. Es ändert sich alles. Das hat schon Jesaja vorhergesagt. Es bleibt nicht so. Also mit der Schenkgabe, sagt Paulus, um auf Römer 5, Vers 16 zurückzukommen, ist es nicht so, wie mit dem, was der Adam gemacht hat. Nämlich, bei der Schenkgabe ist viel, viel mehr drin. Die vorher Geknechteten sind jetzt selber Regenten. Das hat sich geändert. So, und im Vers 17 schließt er an, denn wenn in der Übertretung des einen der Tod durch den einen regiert, wie viel mehr, schon wieder, werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Schenkgabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben regieren durch den einen Jesus Christus. Merkst du, das ist die Erklärung von Vers 16. Vorher hat der Tod regiert über die vielen, jetzt regieren die vielen selber im Leben, natürlich in Christus. Das ist ja nicht ihre eigene Leistung. Und deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, an dieser Stelle mal die Begrifflichkeiten, wenn es um Tod, Sterben, Erstorbensein, Entschlafensein zu klären. Ich habe hier in meinem Manuskript diese Stelle genutzt, um mal auf diese Dinge hinzuweisen, weil da sehr viel Unverständnis vielleicht vorhanden ist hin und wieder, oder man Dinge und Begriffe auch verwechselt und dann so. Das hat ja auch mit dem äonischen Leben zu tun, nachher am Ende, beim Vers 21, dass man durch die Unklarheit der Begriffe manchmal gar nicht so recht weiß, was ist denn da eigentlich passiert. Also was ist Tod? Durch den einen kam der Tod. Neutestamentlich, möchte ich eigentlich jetzt nur argumentieren, hat der Tod eine ganz bestimmte Bezeichnung, heißt Thanatos. Und Tod kann nach dem Neuen Testament zweierlei sein. Nämlich eine Person oder ein Ort oder Zustand. Und wenn es um die Person geht, könnte man zum Beispiel Offenbarung 6, Vers 8 als Argument verwenden. Dort wird von den verschiedenen Pferden und ihren Reitern gesprochen. Und eines dieser Pferde ist ein fahles Pferd. Und der Name dessen, der darauf saß, ist Tod. Also er wird hier als Person dargestellt in der Offenbarung. Jetzt könnte man das versinnbildlichen, wie das die Sekte macht, aus der ich komme, und könnte sagen, ja, das ist nur ein Sinnbild, um das zu erklären. Ich bin aber jemand, der da die Bibel wörtlich nimmt, wo es irgendwie geht, und mit Sinnbildern sehr vorsichtig ist, weil gerade auch Sinnbilder anfällig sind für, ja, soll ich sagen, sektiererische Neigung. Also ich kann da alles draus machen. Wenn ich meine, das ist nur ein Gleichnis und hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, entwerte ich das Wort oft an vielen Stellen. Also wir müssen da aufpassen. Ich glaube, der Tod ist eine Person aus diesem Offenbarungsvers. Erstens, zweitens, wir haben heute Morgen gehabt, die Hesekiel 28, der Cherub, der sich über Gott erheben wollte, von dem Paulus sagt, der letzte Feind ist der Tod und der Cherub war der erste Feind, letzte werden erste sein, Bibelregel Jesu Christi, müsste also nach dieser Regel der erste Engel oder Cherub, der gesündigt hat, der Tod gewesen sein. Auch eine Person. Wir haben noch den Hiob mit dem Behemoth, Leviathan, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Also es gibt eine eindeutige biblische Beweiskette, die sagt, Tod ist eine Person. Wir haben aber auch das andere, nämlich, dass Tod ein Ort ist. Psalm 6, Vers 6 heißt es, im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol, er wird dich preisen. Also der Tod, der hier beschrieben wird, ist also eine Örtlichkeit, ein Aufenthaltsraum von Toten oder Erstorbenen. Zweitens sagt Jesus, beziehungsweise Johannes, im 1. Johannes 3, Vers 14, heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Das ist einer, der herumläuft im Grunde. Von dem sagt jemand, er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Da war er noch gar nicht tot, ist noch gar nicht gestorben. Also siehst du in der Argumentation, es gibt noch andere Stellen, dass auch Jesus mal sagt, dass die Toten ihre Toten begraben, dass also der Tod auch ein Zustand sein kann, eine Lebensform. Also ich bin in einer Lebensform, die dem Tod gleich ist. Also haben wir für Tod eine Person und einen Ort oder Zustand. Das zweite ist das Wort für Sterben. Das ist ja übrigens das einzige Wort, das heißt abotnesko, wo das Wort für Tod auch enthalten ist. Also abo heißt weg von Griechisch, tana, das ist der Tod, abotnesko heißt sterben. Das Wort für sterben, das würde also heißen, und jetzt erkläre ich nochmal Johannes 11, 25, was wir heute Morgen nur angerissen hatten, wenn ich das griechische Wort für sterben lese mit wörtlich weggehen in den Tod, dann kriegt der Text von Johannes 11, 25 und 26, das Gespräch von Jesus mit Martha, eine ganz andere Bedeutung. Dann merkst du plötzlich, dass hier tatsächlich es um zwei verschiedene Dinge geht. Weil doch Jesus sagt in Johannes 11, 25 und 26, haben sie morgen schon mal erwähnt, zu Martha sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, Elberfeld. Wörtlich, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er wegstirbt in den Tod. Das heißt, in dem Aufenthaltsraum Erstorbener, ich sage bewusst nicht Tode, ich erkläre es auch gleich noch, wird er leben. Und dann sagt er, und wer jetzt schon lebt und an mich glaubt, wird überhaupt nicht wegsterben in den Tod. Merkst du was? In diesen beiden Versen geht es um zwei verschiedene Gruppen von Glaubenden. Die einen glauben an Jesus und leben, wenn sie sterben. Und die anderen glauben an Jesus, also sagt sogar noch, sie leben jetzt schon und glauben an mich und sterben gar nicht. Ich sortiere die Leute nicht. Ich sage nicht, du bist der und du bist der. Das können wir nicht. Aber ich sehe nur, dass Jesus unterscheidet. Und es wird gleich deutlich werden, warum. Denn wir werden nachher noch im dritten Punkt jetzt über die Entrückung reden. Geht es ja um Erstorbene. Da merkst du, der Paulus teilt genauso. Der Paulus teilt genauso zwei Gruppen an. Aber zunächst noch hier zu dem Vers, zu dem Argument Sterben. Sterben ist also nichts weiter als ein Weg in eine andere Daseinsform. Sterben heißt also biblisch nicht, anschließend bist du weg und existierst nicht mehr, sondern Sterben ist ein Weg hinein in eine neue Daseinsform. Ob das unten ist oder oben oder wo auch immer, lassen wir erstmal offen. Nach Johannes Kapitel 11 gibt es schon mal zwei Wege für Glaubende. Die einen sterben in einen Totenbereich hinein und leben dort. Unsere Glaubensväter, wenn ich das so sagen darf, Heller und Geier, die haben ja vom lichten Teil des Totenreises gesprochen. Ob man das so sehen kann, weiß ich nicht. Davon gibt es keinen Bibeltext. Aber das ist eben die Erklärungsmöglichkeit zu sagen, das ist nicht der Totenbereich, wo die ungläubigen Toten sind. Also Sterben ist ein Weg in eine neue Daseinsform. Und wir haben ja das im Hebräischen auch, da heißt ja, du wirst zu Staub werden. Und das hebräische Wort für Staub, afar, ist auch dasselbe Wort für hinübergehen, homonym, es hat nur einen anderen Buchstabe darüber genauso gesprochen. Man kann das also von seiner Klangweise her ganz deutlich erkennen als Hebräer. Afar ist Staub, afar heißt auch hinübergehen oder durchgehen, das ist also ein Durchgang. Und die Gestorbenen gehen also in eine neue Daseinsform, wo immer das auch sein mag, das ist ja nicht unser Thema heute. Mir geht es nur darum, dass wir Tod und Sterben auseinanderhalten. Tod eine Person und einen Zustand und Sterben ist der Weg dorthin, sonst gar nichts. Sterben ist nur der Weg dorthin. Und wenn du dort bist, dann nennt die Bibel dich nicht, bring die Bibel dich nicht mehr mit dem Wort Tod in Verbindung. Dann steht dort, du bist ein Nekros, das ist ein ganz anderes Wort. Dann müssen wir sagen, du bist ein Gestorbener oder ein Erstorbener. Das heißt, wenn ich hingehe in einen Totenbereich oder hingehe ins Leben, wo immer ich auch hingehe, bin ich dann ein Erstorbener, weil ich nicht mehr hier bin. Also die Bibel unterscheidet zwischen hingehen und dann dort sein. Also der Weg und die Existenz wird begrifflich unterschieden. Und dann gibt es noch den Begriff fürs Entschlafen, aber dazu gleich noch. Die Erstorbenen. Jesus sagt doch zum Beispiel, als ewig noch erwähnt, lass die Toten, die Erstorbenen, ihre Erstorbenen oder Gestorbenen begraben. Das sind doch alles Leute, die noch leben. Die laufen doch noch rum. Warum kann er die dann Tote nennen? Das Wort mag ich ja nicht, weil das Wort für Tod ist ein ganz anderes. Das Wort, was Jesus hier benutzt, für die Toten, lass die Toten begraben, heißt eben Nekros. Das sind die Erstorbenen oder die Gestorbenen. Das ist ein Lebenszustand. Das sind Leute, die eben nicht auf der Glaubenslinie laufen oder wie auch immer. Die Schrift sagt zum Beispiel, Paulus in Epheser 5, Vers 17, siehe, der Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, steht in unserer Bibel, von den Erstorbenen und der Christus wird dir aufleuchten. Also wir sind Leute gewesen, die sind rumgelaufen und haben die Aufforderung erhalten, sagst mal so, wache jetzt endlich auf. Und dann würde der Christus aufleuchten und dann wirst du aufstehen aus dem Toten. Ja, ich war ja gar nicht tot, ich bin nur rumgelaufen. Verstehst du? Und wenn wir immer tot sagen, dann verwechseln wir die Begriffe und wissen gar nicht, was da steht. An diesen Stellen steht immer ein anderes Wort, das hat mit Tod, mit dem Wort Tod biblisch gar nichts zu tun. Wir müssen eigentlich sagen, du bist ein Gestorbener oder ein Erstorbener, sagt die der Wahrbesetzung. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist mir gleich, wie du es nennst. Denk an das Entrückungsgeschehen, da kommt der Begriff wieder. 1. Thessalonicher 4, im Vers 16, da heißt es, 1. Thessalonicher 4, im Vers 16, dass es Erstorbene oder Tote in Christus gibt, die auferstehen müssen. Also der Christus kommt in der Stimme des Erzengels, in der Posaune Gottes herab vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ja, was sind das jetzt? Sind das für welche? Da steht eben nicht das Wort, das hat mit Tod nichts zu tun. Da steht das Wort für Gestorbene oder Erstorbene. In was für einem Zustand die sind, wird da überhaupt nicht ausgedacht, wo das ist. Aber wir haben eben gelernt, es gibt auch Erstorbene, die hier noch rumlaufen. Also wir können alleine mit dem Wort nicht begründen, wo die sind. Das muss der Zusammenhang ergeben. Deswegen ist, wenn ich von Toten rede, wird immer was Falsches unterstellt. Also wenn ich von Toten rede, denke ich immer, die sind tot, nicht existent oder so. Also in unserem Sprachgebrauch ist das Wort für Tod, sein oder Tod eben nicht existent. Und das ist biblisch falsch. Die existieren ja alle in einer anderen Form. Und die Erstorbenen sind also welche, die auferstehen müssen. Also sind sie ein Bereich, wo sie noch auferstehen müssen. Zum gleichen Zeitpunkt, 1. Thessalonicher 4, finden wir noch das andere Wort, nämlich im Vers 14 vorher, zwei Verse vorher, sagt der Paulus, dass wenn Jesus zur Entrückung kommt, und das ist eben in vielen Bibeln nicht ersichtlich, weil sie den Satz rumdrehen, da heißt es, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, und so wird Gott auch ebenso die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Also wenn die Entrückung ist, bringt Jesus welche mit vom Himmel her. Das sind die, die durch ihn entschlafen sind. Und zu der gleichen Zeit werden die Toten oder Erstorbenen in Christus auferstehen. Das ist die zweite Gruppe. Also wir haben im Entrückungsgeschehen auch zwei Gruppen. Er bringt welche mit und er muss welche auferwecken. In Johannes hat er gesagt, es gibt welche, die sterben ins Leben und es gibt welche, die sterben in den Tod, also in die Totenbereiche. Jesus nennt also auch zwei Gruppen. Ich könnte mir also vorstellen, dass die, die in die Totenbereiche sterben, die sind, die Erstorbenen in Christus sind, und müssen auferstehen. Dann hättest du wieder dieselben beiden Gruppen, beim Paulus wie auch bei Jesus. Also wir haben hier vier Begriffe. Wir haben Tod, wir haben Sterben, wir haben erstorben sein und wir haben Entschlafen. Und das muss man fein auseinanderhalten, damit man mit dem Bibeltext nicht durcheinander kommt. Bitte.
1. Petri 4 und 1. Petri 3, da werden Tote evangelisiert.
Ja, da steht auch Nekros, also die Erstorbenen. Ja. Und die müssen ja was verstehen, sonst können sie nicht evangelisiert werden.
Also sind die in dem Zustand?
Ja, sie sind in einem Zustand. Die Bibel im Alten Testament, in Sprüche, Entschuldigung, im Prediger steht irgendwo, wenn du dort bist, kannst du weder wirken, noch planen, noch sonst irgendwas machen, mir fällt der Vers eben nicht ein. Aber ich habe das bestimmt auch schon gehört. Das heißt ja nicht, dass die nicht existieren, sondern das ist eine passive Daseinsform. Du kannst dort nichts mehr entscheiden. Das ist wie wenn einer im Gefängnis sitzt. Ich war mal 13 Monate im Gefängnis, da musst du warten, bis der die Tür aufschließt. Eher kommst du da nicht raus. Also wenn der Retter nie vorbeikommt, verhungerst du in deiner Zelle. Das ist ganz einfach. Also die, die in diesem Gefängnis sind, in diesem Totenbereich, wo gepredigt wird, die müssen dort warten, bis sie eine Information kriegen. Deswegen sage ich da immer, ein Gerichtszustand braucht auch eine Information. Wenn der da in einem Gerichtsraum ist, und der Tod ist ja ein Gerichtsraum, keine Information erhält, warum er dort ist, dann kann er sich da auch nicht ändern. Warum ist denn Jesus in die Totenbereiche gegangen nach seiner Auferstehung, hat dort gepredigt und anschließend gab es eine ganze Menge, die auferstanden sind. Das war doch der Effekt der Information. Also wird diese Information denen gegeben. Deswegen sind die nicht tot, sondern das sind Erstorbene oder Gestorbene in einer Daseinsform, die wir uns nicht vorstellen können, die aber fähig ist, Informationen aufzunehmen. Also bin ich in einer passiven Daseinsform mit der einzigen Möglichkeit, was zu lernen in der Zeit. Das kann ich. Das belegen diese Bibeltexte zum Beispiel. Gut, also wenn wir das berücksichtigen, dann werden manche Sachen wahrscheinlich etwas deutlicher. Und hier, ich habe das nur erwähnt, weil eben auch Paulus hier viel vom Tod spricht, damit wir unterscheiden, was ist Tod, was sind Tote, was ist Sterben, was ist Entschlafensein. Das wäre, wie gesagt, auch eine Predigt extra wert, dass man mal auch solche Begriffe auseinanderhalten kann. Wichtig ist hier in dem Zusammenhang, dass uns gezeigt wird, dass dieser Wechsel, von dem Paulus hier redet, so gravierend ist, dass er sagen kann, obwohl beim Adam und auch beim Christus es Parallelitäten gibt in dieser Typologie, aber beim Christus alles viel, viel besser ist, viel, viel mehr und viel, viel größer. Und jetzt müsste auch derjenige, der was dagegen hat, dass Gott alles zum Ziel bringt, erkennen, wenn in Christus mehr geschieht, als in Adam geschehen ist, kann es nicht sein, dass die Mehrheit der Menschen im Todeszustand bleibt, wenn doch Paulus eindeutig sagt, bei Christus passiert mehr. Also wenn beim Adam alle im Todeszustand sind und beim Christus mehr passiert, kann nicht beim Christus die Mehrheit im Tod bleiben. Dann würde nämlich weniger passieren. Verstehst du? Aus diesem Grund heraus ist das wie viel mehr überfließend hier im Kapitel 5, was er ja viermal erwähnt, ein Beweis dafür, dass Gott alles zum Ziel bringen muss. Sonst hätte Paulus was Falsches geschrieben. Das wie viel mehr ist der Beweis dafür, dass er alles zum Ziel bringen muss. Sonst wäre im Adam mehr passiert als in Christus. Aber er sagt es umgekehrt. In Christus passiert mehr als im Adam. Und deshalb, Vers 18, so wie daher durch eines Menschen Übertretung es hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, also auch durch ein rechtgemäßes, rechtgemäß heißt die erfüllte Rechtsforderung, hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Alleine der Satz sagt alles aus, wenn ich ihm glauben darf. Also, einer hat alles verdorben und einer hat alles in Ordnung gebracht. Das ist hier die Aussage. Und dieses Alle hier, es gibt ja erschreckenderweise Bibelausleger, die sagen, Paulus gebraucht das Wort alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Da kann ich nicht mit, das tut mir leid. Wenn hier steht alle, bei Adam sind es auch alle bei Christus, weil genau das sagt doch Paulus hier. Also das alle, denkt an die Typologie von heute Morgen. Diese Typologie hat eindeutig bewiesen, dass beide alle die gleichen Menschen meint. Alle, die im Adam dem Todeszustand verfallen waren, werden in Christus ins Leben gebracht. Das ist die Aussage von Römer 5 und anderen Stellen. Es sind dieselben Menschen. Es ist kein Unterschied, dass die nicht gleichzeitig ins Leben kommen, dass es da eine Ordnung gibt, dass Gott das auch durch Gerichte, durch Zurechtbringungsmaßnahmen macht. Das ist eine ganz andere Frage. Es wird ja oft gesagt, ja, wenn Gott einfach alle rettet, dann kann ich ja leben, wie ich will. Nein, Gott rettet nicht einfach alle, sondern in das Rettungsboot Jesus Christus sind schon alle drin. Nur sie müssen es noch glauben. Die meisten glauben es noch nicht. Viele wissen es noch gar nicht. Das heißt, wir müssen den Leuten sagen, Christus ist für euch gestorben. Er hat für euch bezahlt. Glaubt das jetzt. Wenn du es jetzt glauben kannst, ist ja auch ein Geschenk. Auch sparst du dir Gerichtswege. Es wird tiefe Gerichtswege geben, keine Frage für alle die, die es nicht glauben wollen oder können. Das muss ja auch noch geklärt werden. Also es ist wichtig, So wie im Adam alles verdorben wurde, wird in Christus alles in Ordnung gebracht, ist die eindeutige Aussage auch von Römer Kapitel 5. Und da gibt es doch eigentlich nichts Besseres, als dass wir das glauben dürfen. Der Professor Holzmann hat mal gesagt, dieses Alle hinein in alle Menschen muss beide Male den gleichen Umfang haben. Und so gibt es viele Menschen, die das vom Wort her genauso erklären, aber dann ein paar Seiten weiter in ihrem Kommentar der Meinung sind, ja, wenn du das aber nicht glauben kannst, dann hast du Pech gehabt, dann bleibst du für immer in der sogenannten Verdammnis oder wie es genannt wird. Das ist biblisch nicht haltbar. Eine parallele Existenz von Leben und Tod auf Dauer ist biblisch nicht haltbar. Weil Römer 11, 36 sagt, dass alles wieder in Gott hinein muss, haben wir vorhin gelesen. Wenn das so ist, muss es vorher in Ordnung gebracht werden. Dass das in Ordnung gebracht wird, steht auch noch geschrieben, zwar viele Male. Es gibt Bibeltexte, mindestens 15 bis 20. Ich mache demnächst das nächste Wortdiensteheft, ich kann es ja mal sagen, wird ein Doppelheft, genau das Thema behandeln. Da wird alles drinstehen, von A bis Z. Wie Gott rettet, auf welchen Wegen, warum das notwendig ist. Es wird sozusagen haarklein alles aufgearbeitet, auch die vielen Denkfehler, die gemacht werden, ewiges Leben, ewige Verdammnis, wie das zusammengehört, das will ich alles mal aufschreiben, weil ich immer wieder gefragt werde, auch aus dem Internet raus, wieso, weil meine Seite ist ja bekannt dafür, dass sie dafür eintritt, dass Gott alles zum Ziel bringt. Und da kriegst du natürlich dann auch die entsprechenden Anfragen und auch teilweise Anfeindungen, das gibt es auch. Aber damit muss ich leben, wenn du publizierst. Also mir ist wichtig, dass die Menschen mal erkennen, dass das eigentlich das ewige Leben gar kein ewiges Leben ist, in dem Sinne, wie sie es bisher verstanden haben. Ich will das nachher beim Vers 21 noch etwas ausführen. Sondern dass auch ewiges Leben nicht endlos sein muss. Es gibt auch Leute, die ewiges Leben wieder verlieren. Da war es doch kein ewiges Leben. Also wir müssen das richtig einordnen. Gut, aber zurück zu unseren Versen, damit wir hier nicht ganz durcheinander kommen. Römer Kapitel 5. Ja.
Darf ich noch schnell fragen, bitte, ja, bevor wir weitermachen? Vers 17, du hast vorhin kurz angesprochen, da steht ja, im Leben herrschen oder regieren in der Übersetzung hier von dir. Was bedeutet das denn praktisch? Was heißt das?
Ja. Wer ist unser Leben? Wer oder was jetzt ist
Menschenleben.
In Christus? Ne?
Ja, und was heißt das für mich, wenn ich jetzt schon im Leben regiere? Was regiere ich denn?
Regieren ist ja, wie soll ich das sagen, wenn einer mich regiert, muss ich machen, was der sagt. Also vorher hat mich der Tod regiert, da war ich völlig ausgeliefert. Jetzt regiere ich im Leben. Das heißt, jetzt entscheide ich, was in meinem Leben passiert, weil ich in Christus bin. Jetzt kann mir niemand mehr bestimmen. Wir kennen auch den Vers, wenn ihr in Christus seid, braucht ihr keinen, der euch belehrt, denn dann wisst ihr selber alles. Also heute ist mein Stand in Christus die höchste Selbstständigkeit, die es überhaupt gibt. Wir sind ja Sklaven Jesu. Vorher war ich Sklave des Todes und der Menschen, jetzt bin ich Sklave Jesu. Das ist höchste Freiheit. Also die Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit, weil die Qualität sich total geändert hat. In Christus bin ich frei, obwohl ich Sklave bin. Und deswegen regiere ich auch im Leben, genau wie der Christus, und bin nicht mehr abhängig von anderen. Das heißt, es ist eine Demonstration der Unabhängigkeit. Ich bin nur noch abhängig von Christus, weil ich Sklave des Christus bin.
Das heißt, jetzt habe ich zum ersten Mal den sogenannten freien Willen, der eben auch die ganze Menschheit deklariert wird.
Ja, könnte man auch so nennen, wobei das müsste extra behandelt werden, wie weit er dann geht. Aber wir lernen auch beim Paulus, wenn du kannst auch Regierungsvollmacht verlieren. Das heißt, du bist gerettet, aber regierst nicht mehr mit. Das gibt es ja auch noch, das ist wieder eine Unterkategorie. Aber hier, das verstehe ich so, dass die Unabhängigkeit von einer übergeordneten Macht, die mich vorher beherrscht hat, jetzt gegeben ist, weil ich in Christus jetzt wirklich lebe. Also werde ich in diesem Leben auch selbst bestimmen oder regieren, nicht weil ich einen eigenen Willen hätte, sondern weil der andere nicht mehr da ist. Es ist eigentlich keine aktive Sache, sondern eher eine passive. Also vorher war ich geknechtet und konnte gar nicht anders. Und jetzt ist keiner mehr da, der mich knechtet. Jetzt lebe ich sozusagen, regiere ich mein Leben selber unter, unter der Maßgabe in Christus natürlich, ist klar. Also nicht, das betrifft nicht mein Leben hier als Mensch, wo ich hier rumlaufe, sondern das ist eher wie bei den Erstorbenen ein Zustand. Das heißt, meine Rechtsgrundlage ist heute eine andere, meine Lebensrechtsgrundlage ist eine andere, weil sie in Christus begründet ist. Mich kann auch keiner mehr anklagen, das ist uneinklagbar, sagt Paulus, unbezichtigbar und wir kommen nicht mehr ans Gericht und all die Dinge. Das kannst du doch nur, wenn du 100% mit Christus Fleisch gezogen hast, also in Christus bist. Und das verstehe ich hier unter dem Regieren im Leben, im Gegensatz zur Knechtschaft des Todes. Und im Vers 18 macht er das ja deutlich und sagt dann, dass jetzt alle Menschen sozusagen in diesem Leben Rechtfertigung erhalten. Hinein in Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Alle kommen dahin. Und das Rechtgemäße, die erfüllte Rechtsforderung, das hat ja Christus gemacht. Er hat die Rechtsgrundlage gelegt. Und jetzt kann Gott durch unterschiedliche Maßnahmen Menschen zum Glauben führen. Der wird keinen zwingen. Die Schrift sagt immer, dass du mitwirken musst. Gott zwingt niemanden. Wir sind ja keine Marionetten. Also ich kriege ja gerne gesagt, wenn Gott Glauben schenkt und wenn er alles regelt und ich gar nichts machen kann, und dann bin ich eine Marionette. Das kriegst du gleich als Antwort von denen, die das nicht mögen. Dann sage ich immer, nein, wir sind keine Marionetten, wir sind Schauspieler. Nämlich Hauptdarsteller. Ich dürfe meinen Haupt darstellen, das ist Christus in meinem Leben. Ich bin Hauptdarsteller und wenn du an einen Schauspieler denkst, der muss die Rolle so erfüllen, wie der Regisseur das wollte. Der muss zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle das Richtige sagen, kann aber seine Person einbringen. Wenn du ein Theaterstück siehst mit unterschiedlichen Schauspielern, die die gleiche Rolle besetzen, wird jeder die anders darstellen. Das heißt, er sagt den gleichen Text, ist zur gleichen Zeit an derselben Stelle auf der Bühne, weil das so vorgegeben ist, aber seine Person bringt was anderes rüber, als der andere Schauspieler, der dieselbe Rolle spielt. Also haben wir in unserem Leben als Darsteller des Christus diese Verantwortung, das darzustellen, sind keine Marionetten. Das lehne ich also ab. Trotzdem, dass wir keinen absolut freien Willen haben. Das ist eine ganz andere Sache. Das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und hier unser Thema betreffend, ist es ja insofern wichtig, dass wir erkennen, dass Gott also, wenn er rettet, im Grunde zwei Wege hat. Nämlich einmal den Weg der Gnade, wirst einfach begnadigt. Und dann gibt es noch den Weg durch Gerichte, das heißt Zurechtbringung. Also es gibt Leute, die müssen durch äußere Umstände dazu gebracht werden, zu erkennen, dass Gott die Autorität gehört. Denk an Nebukadnezar, 7 Jahre Gras fressen, sage ich immer. Anschließend hat er gesagt, Gott ist der Größte. Und so gibt es auch Menschen, die durch Gerichtswege dazu gebracht werden, zu erkennen, dass Gott Recht hat. Es gibt aber auch welche, die das nicht brauchen. Wir werden gleich begnadigt. Denk mal an Paulus. Der war unterwegs, um Christen umzubringen. Und was macht Gott? Christus dreht gerade rum auf den Weg und macht ihn zu seinem Werkzeug. Das kann Gott auch. Ne? Also er benutzt.
Den hat er ja auch klein gemacht, den hat er vom Pferd gestürzt. Der konnte seinen Auftrag nicht mehr vollenden.
Ja.
Also im Prinzip hat er ihn auch in ein Gericht reingeschickt.
Sicher, wenn du es so siehst.
Wenn Menschen einen Unfall haben, die dann vielleicht erstmal über Monate hinweg auf der Musikstation liegen oder sonst was.
Zum Beispiel. Also die Wege Gottes sind höher als unsere Wege, lesen wir in der Schrift. Die Gerichte sind viel tiefer, als wir das verstehen können. Er macht das gerade so, wie er will. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen. Und wenn ich da was dagegen habe, dann bin ich ein Heilsegoist. Und das ist gefährlich. Weil das würde bedeuten, dass ich selber irgendeinem Erziehungsgericht ausgesetzt werde. Und im Vers 19 kommt er ja dann zu dem Höhepunkt, allerdings mit anderen Worten, und sagt, denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Verfehler gesetzt wurden, also werden durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte gesetzt werden. Und jetzt sagen manche, siehst du, hier steht auch nur viele, nicht alle. Vorher stand ja alle, jetzt steht plötzlich nur noch viele. Da frage ich ganz höflich zurück, wie viele, die durch Adam geschädigt worden sind, leben denn heute noch? und sind nie gestorben. Wer ist denn älter geworden als 1000 Jahre? Also ich kenne keinen. Ja, also die vielen, von denen hier die Rede ist, das ist eine hebräische Spracheigentümlichkeit, meint auch alle. Dieselben vielen beim Adam sind dieselben vielen bei Christus. Ich kann doch nicht sagen, so viele bei Adam sterben, so viele dann bei Christus leben. Bei Christus sind es aber weniger viele als beim Adam. Das ist völlig unlogisch, sowas. Das ist ein ganz hilfloses Argument. Die vielen sind die gleichen vielen wie beim Adam, als auch beim Christus. Und die Typologie, ich komme nochmal zurück. Römer 5, Vers 14, 15 haben wir ja heute Morgen gesprochen, macht das ja eindeutig klar. Also diesen Vers zu benutzen, dass alle damit kaputt machen sollen, das ist sehr vermessen und davor kann ich nur warnen. Wer das versucht, handelt gegen Gott. Er ist es, der einsetzt und absetzt und das Wort, was hier steht, er wird die vielen auch als Gerechte setzen. Heißt griechisch ja auch, steckt das Theos ja drin, das Setzen für Gott, also Katistemi, das heißt Theos, das ist eigentlich Gott, Theos heißt Gott und das heißt Setzen, also er ist das Setzende. Er setzt ein und setzt ab und er entscheidet das. Und wenn er gesagt hat, dass er die vielen, die alle sind, beim Adam, in den Christus wiederherstellt und zum Leben bringt, dann werde ich der Letzte sein, der da was gegen hat. Weil damit würde ich mich gegen Gott stellen. Und, jetzt im Vers 20, finden wir ja noch diesen Steigerungsbegriff. Paulus spricht hier in den Versen 14, 15, 18 und 19, und auch im Vers 20, von wie viel mehr immer und von überfließen. Und jetzt benutzt er ein Wort im Vers 20, das noch eine Steigerung hat, aber weiß gar nicht, wie er das noch steigern soll. Er nimmt noch eine Steigerung. Er sagt, das Gesetz aber kam daneben hinein, auf das die Übertretung zunehme. Wo aber die Verfehlung zugenommen hat, ist die Gnade überfließend geworden. Ich habe extra das griechische hyper noch davor gelassen, auch wenn es in unserer Sprache ungewöhnlich ist. Weil im Grundtext steht hier hyper umherum fließend. So müsste man es übersetzen. Die Dauerübersetzung sagt über, und um. Die konkordante Bibel sagt überströmend. Der Pfarrer Pladra hat übersetzt übermächtiger, überströmend. Er benutzt zwei Worte. Der Heinrich Langenberg sagt darüber hinaus überströmend. Merkt ihr, die Übersetzer haben ein Problem mit dem Wort. Sie wollen gerne erklären, dass das hier noch mehr ist als das Überfließen, von dem Paulus vorher spricht. Weil im Grundtext steht ja eine Steigerung. Da steht ein Hyper, also ein Über. Und das Peri, was danach kommt, Peripherie, das kennen wir da auch, Peri, das ist rundherum. Also Peripherie, Peri ist rundherum. Rundherum überfließend und noch oben drüber, sagt er jetzt. Also hyper überfließend, habe ich geschrieben, um die Leser stutzig zu machen. Vielleicht fragt ja mal jemand danach. Und wenn ich das weiß, dass in dem Christus Gott das noch überfließend macht, dann muss da viel, viel mehr passieren, als dass die Gleichen alle einfach nur so ins Leben kommen. Oder noch schlimmer, dass die meisten von denen gar nicht ins Leben kommen. Das wäre ja viel, viel weniger. Aber hier steht viel, viel mehr. Verstehst du? Alleine schon die Begriffe machen doch deutlich, dass Paulus sagt, der Adam hat viel versaut, aber Jesus macht viel, viel mehr besser und wieder gut. Und das ist die Steigerung. Und wenn wir das jetzt erklären wollten, noch bildlich, vielleicht mit einer Perle, vielleicht wissen das die Frauen, die manche, wer eine Perlenkette hat, das soll ja sehr teuer sein. Wie entsteht eine Perle? Es gibt ja sogenannte Perlmuscheln. Und wenn ein Fremdkörper in die Perlmuschel reinkommt, dann tut die den einkapseln mit diesem Zeugs, was da Perlmut heißt, und es gibt diese herrliche Perle. Und je größer dieser Eindringling ist, umso größer wird diese Perle. Wenn ich also jetzt das auf den Christus übertrage, das Bild, hat Jesus den größten Fremdkörper aller Zeiten in sich aufgenommen, nämlich den Stachel des Todes. Er hat alles Todeswesen des ganzen Alls in sich aufgenommen. Und was hat Gott daraus gemacht? Die größte Perle, die es jemals gegeben hat, nämlich Wiederherstellung des ganzen Alls. Also so kannst du das auch erklären, dass du siehst, dieses Große, was Adam verdorben hat im Grunde, und die Engel, die Gefallenen, macht Gott in Christus um ein Vielfaches wieder gut. Das ist die Steigerung. Das wäre jetzt ein Bild aus der Schöpfung, was uns erklärt, was der Gotteswille im Geistlichen gemacht hat. Und damit sind wir beim Vers 21. Und der heißt als Ergebnis: auf das, so wie die Verfehlung in dem Tod regiert, also auch die Gnade regiere durch Gerechtigkeit hinein in äonisches Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier gibt es Ausleger, die sagen Folgendes, pass auf: der unerschöpfliche Machterweis der Gnade führt dazu, dass sie jetzt ebenso königlich und allein alles beherrscht wie zuvor die Sünde. Das ist ein theologischer Handkommentar, der auch an der Uni verwendet wird. Was der Mann sagt, ist völlig richtig. Leider spricht er drei Sätze weiter vom endlosen Tod und von der fehlenden Gnade in diesem Todeszustand. Ich kann die Theologen nicht verstehen. Die drehen sich ihr eigenes Wort im Mund rum. Und bei MacArthur in seiner Studienbibel habe ich gelesen, du kannst Gott nur auf zweierlei Weise gefallen. Entweder im ewigen Leben oder in der endlosen Hölle. Das ist die Theologie dieser Leute. Und wenn ich Römer Kapitel 5 lese, stelle ich fest, das stimmt nicht. Ich kann Gott weder da noch da gefallen, sondern er hat, ohne mich zu fragen, die gesamte Menschheit sowohl in Adam zum Tod verdonnert, als auch in Jesus zum Leben. Nur, dass das eben in Etappen abläuft, wenn es ums Leben geht, dass das nicht auf einmal passiert, was das Ergebnis angeht. Aber die Rechtsgrundlage und die Körperschaft ist gebildet worden und geschaffen worden auf Golgatha. Das heißt, vor 2000 Jahren hat Gott diese Rechtsgrundlage geschaffen, auf der er jetzt die Menschen sozusagen ins endlose Leben führen kann. Das äonische Leben kann endlos werden, es muss aber zwangsläufig nicht endlos sein. Das will ich noch erklären am Ende für diesen Vers 21, damit das auch noch klar ist. Denn mit diesem Begriff ewig wird ja auch sehr viel Willkür getrieben. Wir müssen erkennen, dass schriftgemäß das Wort ewig im Sinne von endlos überhaupt nicht gibt. Also immer wenn in unserer Bibel ewig steht, steht dort äonisch im Grundtext. Oder im Hebräischen steht das Wort olam. Das hat die gleiche Bedeutung. Und heißt, es ist ein gewisser Zeitraum. Äonisch ist ein Zeitraum, eine Bedeutung. Und zweitens drückt es eine Qualität aus. Äonisch kann Qualität oder Zeit bedeuten. Wenn es Zeit bedeutet, ist es immer ein Zeitraum. Von Jonah zum Beispiel wird gesagt, er war 3 Tage im Bauch des Fisches. Das bezeichnet die Bibel als ewig. Vom ewigen Leben wird auch gesagt, es ist ewiges Leben. Von der Hölle oder von der Gerichtsstrafe, der Gehenna, wird angeblich gesagt, sie sei ewig. Wenn Gott alles zum Ziel bringt, kann das ja nicht stimmen. Wenn wir die Begriffe angucken, stellen wir fest, das stimmt auch nicht, weil es gibt Leute, die ewiges Leben wieder verlieren. Da ist im sogenannten Paradies, in Jesaja irgendwo, wird der Jüngling mit 100 Jahren sterben. Also die ewiges Leben erhalten haben, können das wieder verlieren. Oder in Römer 2, Vers 7 heißt das sogar Guttäter, die von Jesus gar keine Ahnung haben, bekommen ewiges Leben. Ja, wozu brauche ich dann Jesus? Ne? Also äonisches Leben ist Leben für den nächsten Äon oder für eine gewisse Zeit. Und wenn ich das weiß, dann macht mir das auch keine Mühe mehr zu verstehen, dass dann logischerweise die Gerichte auch nicht endlos sind. Weil es gibt keine ewigen Gerichte, sondern äonische Gerichte. Dasselbe ist mit der Priesterschaft. Die sogenannte ewige Priesterschaft. Was macht ein Priester? Ein Priester vermittelt zu Gott hin. Er bringt was in Ordnung. Wenn alles in Ordnung gebracht ist, brauchen wir keinen Priester mehr. Christus ist also Priester und König. Er hat ja nach Sahaja das Königtum und das Priestertum vereinigt. Solange wie, bis alles in Ordnung gebracht ist. Danach braucht es keinen Priester mehr. Also das äonische Priestertum ist für die Äonen. Und als Abschlussbeweis würde ich Hebräer 1, Vers 2 benutzen wollen, weil dort steht, Hebräer 1, Vers 2, das ist jetzt außerhalb meines Manuskripts, nur damit ihr das noch, weil hier der Wunsch vorgetragen wurde, noch mitgehört habt. In Hebräer 1, Vers 2 steht, dass Gott in Christus die Äonen geschaffen hat. Was steht bei euch in der Bibel?
Die Welten.
Die Welten, ja. Warum schreiben sie da nicht Ewigkeiten hin? Da steht das Wort für ewig. Also er hat die Äonen gemacht in Christus, sprich die Ewigkeiten. Also gab es die doch mal nicht. Was war denn Gott, bevor es die Ewigkeit gab? Man spricht doch vom ewigen Gott. Ist genauso Unsinn, das wie Nacht oder Regen. Also dass Gott ewig ist, im Sinne von endlos, ist uns klar, da brauchen wir kein Wort für. Also der ewige Gott ist kein ewiger Gott, ist ein äonischer Gott. Warum ist er ein äonischer Gott? Weil er die Äonen geschaffen hat und diese Äonen beherrscht. Im Psalm 145 ist es, glaube ich, da heißt es, du regierst über alle Äonen. Kann auch 41 sein, ich bin mir nicht sicher. Ich mache ewig Stegreifpredigt, das ist gefährlich. Also, äonischer Gott heißt nicht endloser Gott, obwohl er endlos ist, weil mit diesem Begriff nicht seine Endlosigkeit erklärt werden muss, denn die ist ja klar, die liegt schon in seinem Namen, YHWH, das ist das dynamische Sein im Hebräischen, das ist immer da, sondern seine Endlosigkeit wird in diesem Namen ausgedrückt und nicht im Wort äonisch. Wie würde ich den denn bezeichnen, ehe es die Äonen gab? Wir haben gerade gelesen, er hat sie gemacht, Hebräer 1, Vers 2. Also gab es die Äonen noch mal nicht. Was war er denn dann? Da kann er kein ewiger Gott gewesen sein, weil es die Ewigkeit noch nicht gab, wenn es denn schon als Ewigkeit gesehen wird. Also die Ewigkeit ist geschaffen worden, also ist er nicht ewig, sie hat einen Anfang und genauso hat sie auch ein Ende. Also von Ewigkeit zu reden in der Bibel ist nicht richtig, sondern wir müssen von Zeiträumen reden. Es wird ja auch oft Zeitalter gesagt, in Elberfelder Bibel zum Beispiel, sodass wir erkennen, äonisch ist ein Zeitraum und gleichzeitig ist es eine Qualität, nämlich es heißt auch im Hebräischen erklärbar mit Olam, verborgen sein. Also es sind Verbergungszeiten, es sind Zeiten der Verbergung, in dem Gott, denk an Paulus, äonische Zeiten war das Geheimnis Gottes verborgen, jetzt ist es offenbar gemacht für einen heiligen Buch Epheser Kapitel 1. So, und jetzt wissen wir, wenn das äonische Zeiten verborgen war und jetzt offenbar geworden ist, hat also auch eine Qualität, nämlich es war verborgen in den Äonen, jetzt ist es offenbar. Also diese beiden Bedeutungen hat das Wort und hat aber nichts mit der Endlosigkeit zu tun, weil äonisch ist nicht endlos, sondern hat Anfang und Ende. Und wenn wir das wissen, dann löst sich alles auf. Es gibt keinen einzigen Text in der Schrift, ich habe sie alle geprüft, der zulässt, dass dieses Wort endlos bedeuten würde. Und ja, damit würde ich offiziell abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung und dann können wir Fragestunde machen, auch während der Aufnahme. 10 Sekunden, gut. Also wir haben heute gelernt, um das auf den Punkt zu bringen, und vielleicht können wir 1000 Fragen stellen, dass in Römer Kapitel 5 die eindeutige Aussage ist, Christus hat auf Golgatha alles geändert. Seitdem hat sich alles geändert, das war der erste Teil. Im zweiten Teil haben wir gelernt, dass durch diesen einen, den Adam, zwar Tod und Verfehlung kamen, aber durch den Christus Gott das alles wieder gut macht, ja noch mehr, er sogar mehr tut, als in Adam kaputt gegangen ist. Also die vielen Ungerechten, die nämlich alle sind, werden viele Gerechte sein, auch wieder alle. Und das ist das Ziel Gottes, sodass das gesamte All wieder in ihn hineinkommt und damit göttlich Licht und Liebe wird. Und damit ist der Heilsplan Gottes zu Ende. Und wir könnten eigentlich nur noch rufen, Halleluja, dass es so ist, weil wir wissen, Gott bringt alles zum Ziel und er kommt mit allem zurecht. Und ich denke, das war das Ziel auch des heutigen Seminars, das nochmal ganz deutlich zu sagen. So, jetzt können wir fragen.